Lesung aus dem Buch Die Reise zur Freiheit. Die Wege eines amerikanischen buddhistischen Mönchs. Nach drei kommt vier, nach vier kommt fünf. Aber stimmt das? Folgt nicht doch zwei auf drei? Was bedeuten die Zahlen? Wenn die drei umkippt, ist sie dann noch eine Zahl oder der Buchstabe M? Bin ich hier oder bin ich da? Bewege ich etwas oder nicht? Was ist Realität? Was ist Vorstellung? Wann hat es angefangen? Wann wird es enden? Richtung, Bedeutung, Raum und Zeit kennen wir nicht. Unser Wissen stammt aus konditionierten Wahrnehmungen. Wir setzen alle Bewegungen zwischen einen Anfang und ein Ende als Konzept, weil wir uns nichts anderes vorstellen können. Die Schlussfolgerung: Wenn es einen Anfang gibt, ist ein Ende unvermeidlich. Der ehrwürdige Bhante Rahula schrieb mir als Widmung in seine Autobiografie One Night Shelter: Ich wünsche dir Glück auf deinem Weg. Auf welchem Weg? Ich wusste nicht, dass ich mich auf einem befand. Gemeint war der edle achtfache Pfad. Ich hatte nur noch nicht bemerkt, dass meine Wanderung begonnen hatte. Acht Schritte sind es auf dem Pfad. Welcher ist der erste? Welcher wird der letzte sein? In der buddhistischen Lehre sind alle Schritte gleichermaßen notwendig. Der Pfad ist die letzte der vier edlen Wahrheiten. Wer den edlen achtfachen Pfad beschreitet, muss die vier edlen Wahrheiten verstehen, muss verstehen, dass sie das Ziel von Buddhas Lehre bedeuten, der Lehre, deren einziges Ziel es ist, das Leiden zu überwinden. Dukkha, Leiden, ist die erste der vier edlen Wahrheiten. Wir erfassen den Körper, den Geist und die Außenwelt und halten daran fest. Die zweite Wahrheit ist, die Ursachen des Leidens zu kennen. Es sind dies Gier, Hass und Verblendung, die früher oder später unweigerlich zu Trauer, Verwirrung, Schmerz und Verzweiflung führen. Wenn es aber eine Ursache gibt, ist es auch möglich, einen Weg zu finden, sie zu überwinden. Das ist die dritte Wahrheit und die vierte ist der Weg selbst, der edle achtfache Pfad. Als ich Bhante Rahula nach seinem Weg und dessen Beginn frage, sagt er: Der entscheidende Wendepunkt in meinem Leben war, als ich nach einigen ernsthaften Studien glücklicherweise verstehen konnte, was die vier edlen Wahrheiten bedeuten und wie sie wirken. Es war, was man meine spirituelle Wiedergeburt nennen könnte. Ein Mönch in der Theravada-Tradition des Buddhismus wird üblicherweise Bhante genannt. In anderen Traditionen, im Tibetischen zum Beispiel Lama oder Rinpoche. Ehrwürdig wird als eine Form des Respekts häufig vorangestellt. Der ehrwürdige Bhante Yogavachara Rahula war nicht immer ein Mönch und auch nicht immer ehrwürdig. Er hieß auch anders. Auf seiner Geburtsurkunde steht Scott Joseph Dupress, geboren am 21. Juni 1948. Ich hörte von ihm im Jahr 1999 im Haus der Stille, einem buddhistischen Meditationszentrum in der Nähe von Hamburg, und hatte seinen Namen womöglich schon einmal im Programm gelesen. Aber bewusst wurde er mir erst, als Frank Wiesendahl, der das Haus damals mit Angelika Post führte, ihn mir nannte. Er hatte an Rahulas Kursen teilgenommen, ihn im Waldkloster Bhavana Society in West Virginia, USA besucht und war mit ihm gereist, einschließlich einer Wanderung im Grand Canyon. Er kannte ihn gut. Ich mochte Frank sofort, als ich ihn zum ersten Mal mit ihm telefonierte, um mich über den Veranstaltungsort zu informieren und Näheres über das Programm eines Meditationsseminars zu erfahren, das im Haus der Stille angeboten wurde. Es war ein Retreat mit einem früheren Mönch. Dieses Telefongespräch war, wie sich herausstellte, die einzige Gelegenheit, die wir hatten, ausführlich miteinander zu sprechen. Das Retreat nämlich fand, wie üblich, in edlem Schweigen statt. Weder während der Sitzung noch zu anderen Gelegenheiten wurde gesprochen. Seit diesem ersten Retreat habe ich an vielen Schweigeseminaren teilgenommen, manchmal mit fast denselben Teilnehmern. Wir verbrachten viel Zeit miteinander, aber ich kenne nur wenige durch andere Treffen oder gemeinsame Fahrten. Der Zweck dieser Stille in den Seminaren ist, den inneren Prozess der Praxis zu unterstützen. Als ich am Ende meines ersten Retreats Frank sagte, dass ich gern wiederkommen würde und ihn fragte, welches andere Seminar er mir empfehlen könnte, sah er mich an, überlegte kurz und sagte: »Geh zu Rahula.« Er empfahl ihn aufgrund seiner eigenen Erfahrung und dachte, er wäre auch gut für mich geeignet. Und Frank hatte recht. Ich hatte zuvor etwa 3 Jahre lang an einer sogenannten psychodynamischen, körperorientierten und spirituellen Therapiegruppe teilgenommen. Es half mir in gewisser Weise, mich selbst aus einem psychologischen Aspekt heraus zu verstehen. Was mir an den Kursen am besten gefiel, waren die verschiedenen Meditationsmethoden, die zum Üben angeboten wurden. Ich stellte weitere eigene Studien über Meditation an. Sehr informative Hinweise mit gründlichen Beschreibungen der Techniken fand ich in dem berühmten »Das orangene Buch« von Osho. Darin auch die Vipassana-Meditation. Wenn ich einen Wendepunkt in meinem Leben, der mich zu meinem Weg geführt hat, nennen sollte, wäre es die Entdeckung von Vipassana. Bei dieser Meditation werden bewusst Atmung, Gedanken, Gefühle und Handlungen eingesetzt, um Einblicke in die wahre Natur der Existenz zu gewinnen. In der buddhistischen Lehre ist dies Vergänglichkeit, Leiden und die Erkenntnis des Nicht-Selbst. Anicca, Dukkha, Anatta. Das erschloss sich mir am Anfang noch nicht. Was mich beeindruckte, war das Gefühl der Achtsamkeit. Auch war mir zunächst nicht bewusst, dass Vipassana mir das Tor zur buddhistischen Lehre öffnen würde. Aber nicht nur für mich war es der Anfang. Auch für Bhante Rahula, als er in den 1970er Jahren nach Asien reiste, mit der Spiritualität alter asiatischer Kulturen in Berührung kam und zuerst Vipassana praktizierte. Es war die Zeit der Hippies. Tausende junger Frauen und Männer reisten um die Welt, vor allem auf der Suche nach Frieden und Glück, einer Suche, die jedoch meist vom Drogenkonsum beeinflusst war. Scott Dupress war einer davon. Mit 3 Freunden machte er sich von Kalifornien, wo er aufgewachsen war, auf den Weg. Er hatte gerade seinen ersten Abschluss am College gemacht. Seine Eltern hätten es gern gesehen, wenn er noch 2 weitere Jahre studiert hätte, doch er wollte in die Welt hinaus, wollte sehen, wie andere Menschen leben und vielleicht dort oder in sich selbst etwas entdecken, das richtungsweisend war oder neue Horizonte eröffnete. Man weiß, auch auf einer Reise nie im Voraus, was geschehen wird. Betrachtet man danach, was passiert ist, merkt man, dass alles nur genau so eingetreten ist, wie es passieren konnte. Es bedeutet in gewisser Weise, dass die Ereignisse vorbestimmt sind. Was auch immer geschieht, folgt einer bestimmten Bewegung, abhängig von verschiedenen Bedingungen, wie die Potenziale, die jemand hat, oder die Umgebung. Der junge Scott bewegte sich in die Richtung, ein buddhistischer Mönch zu werden, ohne es zu wissen. In ihm war das angelegt und es gab Anzeichen dafür, dass er sein Leben dramatisch verändern würde. Aufgewachsen in Riverside, einer Stadt südlich von Los Angeles, verlebte er eine ganz normale Kindheit und Jugend in einer amerikanischen Durchschnittsfamilie. Sein Vater verkaufte Traktoren, seine Mutter war Lehrerin. Er hat 2 ältere Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Die Familie besuchte die örtliche Methodistenkirche und die Kinder die Sonntagsschule. Scott war Pfadfinder, schloss sich dem CVJM, christlicher Verein junger Menschen, an und machte Camping- und Surfreisen. An seinem 16. Geburtstag schenkten ihm seine Eltern ein Auto, mit dem er zum Strand oder mit seinen Freunden durch die Straßen Riversides fuhr. Er ging auf Partys, begann Bier und Wein zu trinken, hatte verschiedene Freundinnen und genoss seine Jugend. Es war die Zeit der kulturellen Revolution und der Hippie-Bewegung. Die Jugend dieser ereignisreichen Zeit hörte Pop- und Rockmusik und experimentierte mit Marihuana und LSD. Auch Scott, der mit langen Haaren, verblassten Jeans und T-Shirts den lässigen, freien Lebensstil dieser Zeit pflegte. Den Namen Buddha hörte er zum ersten Mal nach einem seiner Surfausflüge. Er war in der Baja California in Mexiko und ging durch die kleinen Straßen voller Geschäfte für Touristen. Als er an einem der vielen Kunsthandwerksläden vorbeikam, bemerkte er eine etwa 30 cm hohe Figur aus Ton. Er kaufte sie und stellte sie zu Hause auf seinen Fernseher, wo sie ihm als Ablage für seine Kopfbedeckungen diente. Er wusste nicht, wen die Figur darstellte, bis seine Mutter sie bemerkte und sagte, »Oh, was ist das? Du hast das in Mexiko gekauft? Es ist eine Statue von Buddha.« »Wer ist Buddha? Schau im Lexikon nach.« Er tat es und las ein wenig über Buddha. Beeindruckte ihn aber nicht besonders. Er erinnerte sich allerdings an ein eigenartiges Gefühl beim Kauf. Als er in Mexiko die Straßen mit den vielen Geschäften, die Andenken verkauften, entlang schlenderte, wurde er plötzlich auf diese Figur aufmerksam. Sie stand zwischen vielen anderen, den Matadoren, Stieren, Katzen und so weiter. Er fühlte sich von ihr irgendwie angezogen, wie er mir sagte, fast so, als krümme sie den Finger und machte eine Geste, die sagen wollte, komm. Ich ging rüber, erzählte Rahula, und dachte, die ist interessant, und ich wusste, die will ich haben, und dann sah ich sie jeden Tag, wenn ich in mein Zimmer kam. Sie könnte schon eine gewisse vorgegebene Wirkung auf mich gehabt haben. Welche kann man nicht sagen und ich möchte nicht zu viel hineininterpretieren. In gewisser Weise jedoch war es der erste Schritt auf dem Weg zu seiner Ordination. Die Figur des Buddha bedeutete ihm etwas seitdem. Ich vergleiche das mit einer ähnlichen Erfahrung, die ich in den 1980er Jahren gemacht hatte, als ich mit einem Freund auf einer Rundreise durch Nordthailand war. Eine Reiseleiterin führte uns jeden Tag in verschiedene Tempel. Sie hatte eine besondere Art, das Wort Tempel auszusprechen, und wir machten uns hinter ihrem Rücken darüber lustig. Ich habe den Klang noch immer im Ohr. Zu jener Zeit wusste auch ich nichts von Buddha. Doch die Tempel waren schön, farbenfroh und gut gestaltet. Ich liebte es, sie zu besuchen. Sie beherbergten häufig Gemälde, die Episoden aus dem Leben des historischen Buddha darstellten. Von seiner Geburt als Siddhartha Gautama über seine Erleuchtung bis zu seinem Tod. Die Legende besagt, dass ihm bei seiner Geburt, er war der Sohn eines Königs, vorausgesagt wurde, er werde entweder ein großer König oder ein weiser, heiliger Lehrer werden. Der Vater wollte seinen Sohn als König sehen und beschloss, ihn vor religiösen Lehren und dem Wissen um das menschliche Leiden zu schützen. Als Gautama 16 Jahre alt wurde, ließ sein Vater ihn mit einer gleichaltrigen Cousine verheiraten. Sie schenkte Gautama einen Sohn, dessen Name Rahula war. Das alles war auf den Gemälden zu sehen. Auch, dass er den Palast im Alter von 29 Jahren verließ und dabei sah, was sein Vater vor ihm zu verbergen versucht hatte. Krankheit, Alter und Leiden. Das deprimierte ihn und er beendete sein Leben als Prinz. Er glaubte, als Asket das Leiden überwinden zu können. Durch zwei spirituelle Lehrer erreichte er ein hohes Maß an meditativem Bewusstsein, doch es führte nicht zu dem, was er sich vorstellte. Er war nicht zufrieden. Die Bilder in den thailändischen Tempeln zeigten auch, wie er allein versuchte, durch eine extreme asketische Praxis, während der er wenig aß und kaum schlief, seine Vorstellungen zu verwirklichen. Aber er war vom Fasten so entkräftet, dass er eines Tages beim Baden in einem Fluss fast ertrunken wäre, hätte ein Dorfmädchen ihn nicht gerettet. Sie gab ihm zu essen und er kam wieder zu Kräften. Er überdachte seinen Weg und kam zu der Erkenntnis, dass es gut wäre, beide Extreme zu vermeiden. Sinnlichen Genuss, Leidenschaft und Luxus auf der einen und Askese, Fasten und Unterwerfung auf der anderen Seite. Dies führte zu seiner Lehre vom mittleren Pfad, der zu Ruhe und Gelassenheit führt und Einsicht und Wissen hervorbringt. Man sieht den Buddha zum Ende seiner Reise auf den Bildern in den Tempeln, wie er unter einem Feigenbaum, Bodhibaum, sitzt. Er hatte sich geschworen, nicht eher wieder aufzustehen, bis er die Wahrheit gefunden hätte. Nach 49 Tagen, im Alter von 35 Jahren, erlangte er die Erleuchtung. Er gewann vollständige Einblicke in die Ursache des Leidens und die notwendigen Schritte zu ihrer Beseitigung. Diese kennen wir heute als die vier edlen Wahrheiten. Buddha hatte erkannt, dass das Nirvana, der Zustand höchster Befreiung, für jeden Menschen möglich ist. Nach seinem Erwachen begann er, den Weg zur Überwindung des Leidens zu lehren, den edlen achtfachen Pfad. Ich hatte mir die Bilder angesehen, aber vieles nicht so verstanden, wie ich es heute tue. Was mich allerdings beeindruckt hatte, und insoweit vergleiche ich es mit dem, was Scott Dupress mit der Buddha-Figur erlebte, war, dass Gautama seinen Palast verlassen und sein Leben verändert hatte, als er das Leiden in der Welt sah. Aber das war für mich in keiner Weise ein signifikanter Einfluss, der mein zukünftiges Leben veränderte. So wenig wie die Tonfigur für Rahula. Es war eher wie ein erstes Klopfen an die Tür, auf das man eines Tages reagieren könnte.